Würdest du Leuten empfehlen, bei Dean zu arbeiten? Und wenn ja, welche Art von Leuten würdest du es empfehlen?
Drehen wir die Frage mal um. Ich glaube, ich würde es heute nochmal machen.
Okay.
Ich habe schon von vielen gehört, dass ich da, wo ich bin, nach dem Motto, es hätte für dich erfunden werden können. Weil man muss halt auch genau sein. Ne? Und vieles ist halt so Wortklauberei und es macht Spaß.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Ihr hört eine kleine Sonderfolge vom Januar 2026, die ich mir schenke und meinem lieben Kollegen, weil es ist ein ganz persönlicher Rückblick auf 10 Jahre Dean. Mein lieber Kollege Benjamin Faltin hat nämlich am selben Tag begonnen wie ich, am 11. Januar 2016. Und das nehmen wir zum Anlass, um wirklich 2 persönliche Rückblicke über 10 Jahre Dean zusammenzuschneiden für euch. Wir hoffen, dass es euch interessiert. Es wird also jetzt nicht so ein Thema geben wie in den anderen Folgen, wo natürlich immer auch ein kleines bisschen mitspielt, was bedeutet das denn, bei Dean zu arbeiten, wie geht das denn? Sondern es geht tatsächlich darum, wie sind wir hier zu Dean gekommen, was hat uns hier erwartet, wie ist es hier so zu arbeiten und was hat uns überrascht? Lieber Benjamin, ich freue mich, dass du Bock drauf hattest, dich auf diese Folge einzulassen.
Danke, dass ich da sein darf. Bin gespannt.
10 Jahre Dean. Wie bist du damals dazu gekommen, dich bei Dean zu bewerben?
Ich war auf einer Berufseinsteigermesse. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wo das war, aber da stand ein Stand von Dean. Die Normen kennt man als Maschinenbau oder ehemaliger Maschinenbau-Wirtschaftsingenieurwesen-Student. Aber so richtig viel konnte ich damit nicht anfangen, weil tatsächlich das im Studium an mir vorbeiging. Es gab das zwar an der TU Berlin, dass man da auch ein Semester Normung lernen konnte, aber unter all den Dingen, die ich im Studium gemacht habe, die auch auf meinem Zeugnis nachher draufstanden, ist die Normung tatsächlich nicht dabei gewesen. Und insofern war es für mich auf diesem Stand neu zu erfahren, wie Normen entstehen. Und was so die erwarteten Tätigkeiten für einen Projektmanager in der Normung sind. Und da, ja, hat es mich ein bisschen gefangen und ich habe mich beworben. Und tatsächlich bin ich dann auch genommen worden und an der Stelle gelandet bei der Kollegin damals, Daniela Rickert. Wir hatten auch ein Gespräch am Stand.
Ach so, sie war tatsächlich
mit auf dem Stand. Sie war auf dem Stand und wir haben vorher schon auch über die, sag ich mal, Normungsthemen gesprochen, die mich erwarten würden.
Cool, das ist ja richtig eine hochkarätige Besetzung von so einem Stand an einer Jobmesse. Ich erinnere mich dran, ich habe ja an der TU Dresden studiert, da gab es auch ständig diese Jobmessen. Also einmal im Jahr gab es eine große Jobmesse. Und das war für uns auch immer ein Kriterium, wen stellt ein Unternehmen dahin? Also stellen die da nur irgendwelche schicken Messehostessen hin, von denen sie sich erhoffen, dass die Maschinenbauer auf sie stehen werden? Oder stellen sie Leute dahin, die echt Fragen beantworten können? Und das war selbst für die Jungs das spannendere Klientel, wenn man da ernst genommen wurde in seiner Tätigkeit.
Ja, also das Schöne war, dass wir auch auf dem Stand direkt über, sag ich mal, Inhalte sprechen konnten, die eben thematisch in der konkreten Stellenausschreibung auch auf mich zukamen.
Und das heißt, da wusstest du vorher schon, was dich erwartet bei Dean?
Nicht ganz konkret. Also wir haben über 2 mögliche Konstellationen, es wurde dann gewürfelt, wie die einzelnen Anteile verteilt werden, weil es halt eben 2 Stellen in dem Bereich waren, die dann zugeschnitten wurden noch auf die Bewerberprofile.
Und was genau hast du gemacht? Also wie bist du reingekommen? Was sind deine ersten Themen gewesen?
Meine ersten Normausschüsse hießen damals Federn und Stanzteile. Ich glaube, das ist einer der kleinsten Normausschüsse in Dean überhaupt, also vom Budget her. Also es war nicht mein alleiniges Thema. Ich hatte noch Draht- und Drahtseilprodukte. Ist auch in der AD, ein Normausschuss, ein kleiner, ähnliche Größe wie die Federn und Stanzteile. Dann habe ich noch so Teilthemen, Rohrleitung und Dampfkesselanlagen gehabt, wo dann so Restnormenverwaltung wurde das mehr oder weniger genannt, weil die Norminhalte aus den alten DIN-Normen sollten sukzessive in europäische und internationale Normen gegeben werden und mit jeder ISO-Überarbeitung wurden quasi Normen auf deutscher Seite gestrichen.
Mhm. Und dann gab es aber wahrscheinlich Bestandteile von Normen, auf die man nicht verzichten wollte und die wurden dann als Addendum oder so irgendwas mit rausgegeben.
Ja, das waren halt alles kleinteilige, separate Normen, die dann in eine große Normenreihe auf ISO-Ebene übernommen wurden. Und da hat man sich halt immer irgendwie so 3 Normen rausgepickt. und dann in die große Norm überführt, also teilweise als Anhänge, teilweise als Beiblätter und also ganz kryptisch, aber halt eben sukzessive, damit nicht, sag ich mal, alles sofort ISO werden muss, sondern sich die internationale Gemeinschaft auch der Reihe nach darauf einstellen kann, was da kommt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Federn und Standteile, das ist ja wirklich klassischster Maschinenbau und keine High-End Rocket Science mit aktuell Großforschung, sondern das sind ja eher Sachen, wo man so sagen könnte, gibt's schon, funktioniert. Und trotzdem ist das ein noch bestehender Ausschuss, der aktuell arbeitet. Was macht ihr denn da?
Was sie ganz aktuell machen, weiß ich gar nicht mehr, weil ich das Thema vor ein paar Jahren schon abgegeben habe. Aber bei den Federn und Standteilen ist es so, das ist ein klassisches B2B-Thema. Die alten Normen, die es zu meiner Zeit teilweise noch gab, waren mit Bestellblättern hinten dran, wo es um Angabe von Größen und so Zeugs ging. Und im Grunde hat da ein Wechsel auch stattgefunden in dem, was die Normen beschreiben, von der Millimeter- und Größenangabe hin zu Federn sind heute ein ganz individuelles Produkt. Das ist B2B. Je nachdem, was für ein Produkt man braucht, hinter jeder Taste an einem Handy ist eine Feder. Die kann aus Metall sein, die kann aus Kunststoff sein. Ihnen gemein sind ein paar physikalische Größen. Also, dass das Material eine Rückfederkraft hat, dass die Geometrie eine Rückfederkraft ermöglicht und dass es eben in den Bauraum reinpasst. Das sind häufig die Ansprüche an so eine Feder. Und was wir damals neu gemacht haben, ist eine Norm zu Mess- und Prüfgrößen für Federn.
Die hast du sogar mitgebracht.
Die habe ich sogar mitgebracht, weil da war ich quasi, das hat man auf nationaler Ebene das erste Mal gemacht, um es dann zu ISO durchzureichen. Und diese Mess- und Prüfgrößen, ich meine, das ist ein Produkt, was seit Jahrhunderten eigentlich ausgetauscht wird zwischen Herstellern und Verwendern. Und wir haben damals die Erstausgabe dieser Norm gemacht für Mess- und Prüfgrößen, damit man eben nicht mehr diskutieren muss, wie man eine Feder prüft, in welchem Zustand, ob die schon mal zusammengepresst wurde oder eben noch nicht. Sprich, die fällt direkt aus der Maschine, weil da können sich halt Längendifferenzen ergeben. Und das Setzungsverhalten ist dann anderes und sowas. Da hat man damals als Maschinenbauer daneben gestanden und gesagt, okay, das machen wir jetzt zum ersten Mal. Das ist interessant.
Das
war ein interessantes Thema. Die DIN-Norm existierte gar nicht so richtig lange, weil die dann, wie gesagt, die wurde dann übersetzt und auf ISO-Ebene gegeben. Und als dann die ISO-Norm fertig war, hat man das als DIN-EN-ISO ins deutsche Normwerk auch übernommen.
Da hat dann mal wieder die deutsche Gründlichkeit der Welt eine Vereinfachung in einem Bereich gegeben, der so historisch gewachsen ist, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass man da irgendwie was tun müsste.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es die Katalogware nicht mehr in dem Maße gibt, beziehungsweise dass ein hochindividuelles Produkt ist, spielen halt heute andere Faktoren eine Rolle und eben, man muss dann diesen Mess- und Prüfplan im Zweifel auch auf das Produkt abstimmen in der Verhandlung darüber, wie das Produkt auszusehen hat. Und wir legen was fest, dann legen wir aber auch fest, wie wir das auch prüfen.
Mhm.
Und da ist die Norm halt ein Hilfsinstrument.
Wie immer, ja.
Um Streit zu vermeiden.
Das ja, also, dass du jetzt sagst, jede Taste in einer Tastatur, Handy und so weiter hat ein Rückstellding.
Türgriffe, der Türschnapper, all sowas hat Federn hinten dran.
Ja, macht man sich mal wieder keinen Kopf drum, wenn man dann nicht täglich mehr zu tun hat.
Da oben ist ein Türschließer. Teilweise ist das in den Scharnieren eingebaut. Also, die sind alle unterschiedlich groß, unterschiedlich kräftig.
Die Bügel, wo unsere Kopfhörer dran sind, die sind.
Die haben auch eine Federkraft. Höhenverstellbare Bildschirme haben sowas drin. Da wird es teilweise über Reibwiderstände gemacht, also keine klassische Feder. Also wo überall Federn drin sind, das ist irre.
Mal wieder, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, ist es größer und spannender, als man so von außen gedacht hat. Das andere Thema, was du angesprochen hast, die Rohrleitungssysteme, da ist ja jetzt gerade auch über die Wasserstoffidee, also diese ganze Normungsroadmap und der Wasserstoffhochlauf, da ist ja bestimmt jetzt auch gerade total viel los.
Das ist tatsächlich ein Bereich, da habe ich damals nicht mit angefangen. Aber der Normenausschuss heißt inzwischen anders. Das ist der ist fusioniert mit dem Bereich der chemischen Apparate zum Normenausschuss Prozess- und Anlagentechnik. Und da hat mich in diesem Jahr der Bumerang wieder eingeholt. Für diesen Normenausschuss bin ich jetzt wieder tätig und tatsächlich auch in den Wasserstoffthemen. Weil es eben darum geht, Wasserstoff, wenn das durch die Leitung geht, ist hoch reaktionsfreudig. Dass es eben um Oberflächen geht, die darauf reagieren, dass nichts wegkorrodiert und das Wasserstoff ist sehr klein, das heißt Flüchtigkeit spielt eine Rolle und darauf werden quasi jetzt so Maschinen und Anlagen, müssen sie eingestellt werden und da hilft natürlich die Normung bei der Materialauswahl und bei der Konzeptionierung von Dichtungen und ähnlichen Dingen.
Dichtungen braucht man bestimmt ziemlich viele, weil so ein Rohrleitungssystem ist ja nicht ein Rohr.
Ja, dann geht es auch, wie gesagt, so Schweißverbindungen, Klemmverbindungen, was es da alles gibt, Schraubungen. Da wachse ich gerade noch rein.
Immer wieder so spannend, was es alles braucht, bis ein System funktioniert. Wir neigen ja dazu, davon auszugehen, wenn etwas funktioniert, das ist selbstverständlich so ein Naturgesetz, dass Dinge funktionieren und wir sehen nur, wenn sie nicht funktionieren. Und dadurch ist die eigene Wahrnehmung so, dass das Nicht-Funktionieren mit mehr Aufwand verbunden ist, weil das für mich mehr Aufwand bedeutet, wenn etwas nicht funktioniert. Aber tatsächlich von der Systematik her ist es für sehr viele Leute ein riesiger Aufwand, das hinzukriegen, dass es funktioniert. Und was ich mir wirklich sehr, sehr wünschen würde, so einfach so insgesamt so, ist, dass wir dem mehr Wertschätzung entgegenbringen, wenn etwas funktioniert. Dass man sich fragt, was wurde dafür getan, damit das so läuft, wie es läuft? Und ist es okay, wenn ich das einfach nur blöd finde und irgendwie total cool und hip mit Disruption hier ankomme? Oder wäre es nicht vielleicht viel konstruktiver, mir erstmal anzuschauen, was ist bisher geschehen und an welchen Stellschrauben kann ich das so modifizieren, dass es jetzt noch besser funktioniert, statt einfach nur zu sagen, dieser Aspekt gefällt mir nicht, alles doof.
Ja, also ich sag mal, die Diskussion startet ja häufig mit dem Eindruck möglicherweise eines Einzelnen, einer Einzelnen. Und dann muss man natürlich gucken, wenn der einzelne Aspekt nicht gefällt, was damit zusammenhängt. Und dass irgendwie auch jemand, der in der Normung nicht dabei war, gesagt hat, dies und jenes gefällt mir nicht, kann ja jeder machen. Wir können jederzeit Vorschläge zur Änderung von Normen entgegennehmen und der Ausschuss kommt dann zusammen. Und dann wird das diskutiert, ob das sinnvoll ist, ob das machbar ist, ob das in diese Norm gehört, ob das eventuell in eine andere Norm gehört. Weil auch die Normung ist ein System von vielen Einzelteilen. Ja, jedes einzelne Dokument steht im Kontext mit vielen anderen und sie dürfen sich nicht widersprechen. Und das ist teilweise auch eine Herausforderung, weil wir als diejenigen, die zwar von der Norm kommen oder für die Norm kommen, wir kennen ja auch nicht jedes Dokument.
Bei 40.000 Dokumenten allein im DIN-Normwerk ist das auch echt schwierig.
Und dann an vielen Stellen haben natürlich die Leute, die vom Fach sind, den Vorteil, weil sie mit vielen Normen arbeiten und dann auch grob mal wissen, wo was gestanden hat. Aber wir haben natürlich im Hause auch so gewisse Werkzeuge, Dinge zu finden, die mal irgendwo jemand aufgeschrieben hat, ob die dann passen oder auch nicht passen. Also das beste Beispiel sind auch die öffentlich zugänglichen Begriffsdatenbanken. Wenn man mal eine Definition sucht, deutsche, englisch, französische Fassung von was auch immer, kann man sich doch mal den einen oder anderen Einblick holen dort.
Ja, das DIN-Terminologie-Portal ist tatsächlich ein ganz tolles Tool. Das verlinken wir euch unbedingt unter dieser Folge, weil das ist tatsächlich zugänglich. Also da kann man als normale Person einfach auf der DIN-Webseite im entsprechenden Terminologie-Portal nach einem Begriff suchen und dann kriegt man angezeigt, ob dieser Begriff in der Normung bereits definiert ist und man bekommt auch alle verschiedenen Definitionen, die es in den verschiedenen Normen dazu gibt. Denn es kann ja durchaus sein, dass ein und derselbe Begriff in verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Dinge bedeutet. Ein schönes Beispiel ist sowas wie Infrastruktur. Das ist bei der IT mit Sicherheit was ganz anderes als bei den Schienenfahrzeugen. Und spannend wird es, wenn die beiden miteinander reden und jeweils den Begriff Infrastruktur benutzen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass der jeweils andere Seite das komplett anders definieren könnte. Da kann man doch wirklich jahrelang aneinander vorbei forschen. Also aus der Forschung haben wir das öfter mal gehabt, dass wir so in Forschungsprojekte, die dann auch so 2-3 Jahre nach Forschungsstart zu uns gekommen sind, so, wir wären jetzt bereit, da könnte man was standardisieren. Und dann bei der ersten Sitzung, wenn es darum geht, so, wie definieren wir denn dieses oder jenes, haben die Forschenden dann festgestellt, oh, das meint ihr, oh, das meinen wir aber ganz anders. Und dann, ja, große Überraschung.
Ja, tatsächlich ist das, sind Begriffe essentiell. Man nimmt sie immer so gerne als gegeben an. Aber sie sind einem eigentlich nur selber gegeben oder einer bestimmten Disziplin oder Branche. Da gibt es teilweise auch regionale Unterschiede. Und das war auch kurz nach meinem Start, wurde mir ein europäischer Normungsantrag auf den Tisch gelegt, nach dem Motto, guck doch mal, ob du da einen deutschen Kreis zusammenkriegst. Wenn auf europäischer Ebene ein Normungsantrag kommt, kriegen das die nationalen Normungsinstitute, um da eben ja, nein, vielleicht sozusagen. Und an der Stelle war es dann meine Aufgabe, im Normenausschuss Dienstleistungen damals auszuhelfen und zu gucken, ob ich für den Bereich Assistenzhunde möglicherweise Interessenten in deutscher, auf deutscher Seite finde. Und das ging dann los von Hundeschulen über Verbände zur Gleichstellung von Menschen mit Einschränkungen. Also es war ein ganz bunter Strauß, den man da so zusammengetragen hat. Und wir haben tatsächlich einen Normenausschuss gegründet oder einen Arbeitsausschuss im Bereich der Dienstleistungen. Den gibt es auch heute noch und ich glaube, inzwischen müssten sogar die ersten Teile veröffentlicht sein. Und bei denen war es auch in den ersten Sitzungen so, man unterhält sich ja nicht unbedingt in seiner Muttersprache, sondern Verhandlungssprache ist dann in der Regel Englisch. Und die haben Wochen, Monate lang auch völlig aneinander vorbeigeredet. Also ich als Unbeteiligter saß daneben und dachte mir, sie reden über das Gleiche, aber sie widersprechen sich, der andere habe Unrecht, weil sie unterschiedliche Worte benutzen.
Ja, das ist ganz spannend, ne? Wenn man so in der Normung tätig ist und diese Systematiken so ein bisschen verinnerlicht, eigentlich wie jede Norm aufgebaut ist, ne? Die beginnt mit Terms and Definitions. Kläre erstmal, worüber redet ihr denn eigentlich? Und dann fangt an, drüber zu reden. Wenn man diese Systematik mal so ein kleines bisschen hat, dann stellt man das relativ häufig fest, dass Leute sich herzlich streiten, weil sie entweder dasselbe Wort benutzen und unterschiedliche Dinge damit meinen oder unterschiedliche Worte benutzen, aber dasselbe meinen. Ja. Und das aber jeweils nicht abklären.
Und diese Erkenntnis haben wir dann, sag ich mal, als deutschen Antrag formuliert nach dem Motto, lasst uns doch, bevor wir irgendwelche Dinge im Lebenszyklus eines Assistenzhunds von der Welpenauswahl bis zur Beschulung, lasst uns doch mal die Begriffe klären. Mhm. Und tatsächlich haben sie dann damit angefangen und es hat trotzdem noch Jahre gedauert. Okay. Aber inzwischen, wie gesagt, das ist eine mehrteilige Normreihe geworden und ich kenne die Branche nicht, ich weiß es nicht, ich habe nur am Rande mitgekriegt, dass das inzwischen veröffentlicht wurde. Ich denke, das bewegt doch einiges.
Spannend.
Das Dokument.
Jetzt hast du ja so zwischen den Zeilen schon so ein bisschen auch durchblicken lassen, was so deine tatsächlichen täglichen Aufgaben sind. Also in dem Fall war das ein bisschen was Besonderes. Finde mal genug interessierte Leute, um ein deutsches Gremium zu gründen. Das macht man jetzt nicht jeden Tag. Was sind deine Tätigkeiten, die du jeden Tag machst oder jede Woche?
Ja, also ich bin Projektmanager in der Normung. Das heißt, wir begleiten den Normungsprozess von der Idee bis zur fertigen Norm und das für Gremien. Es ist also im Grunde eine Matrix. Mhm. Einmal ist es die Gremienarbeit, dass man mit Menschen an Dokumenten arbeitet. Zum anderen arbeitet man an den Dokumenten auch von Übersetzungsprüfungen bis hin zu auch Recherche zu Begrifflichkeiten, dass man solche Zuarbeiten macht, dass man den Input, den man von Experten bekommt, irgendwie in den Kontext einbettet und Arbeitsmanuskripte aktualisiert. Teilweise sucht man Interessenten. Akquise ist auch ein Thema. Also bei vielen Gremien nicht. Die setzen sich aus Branchen zusammen, die sich auch kennen. Aber gerade bei Neugründungen muss man doch den einen oder anderen interessierten Kreis häufig nochmal suchen gehen. Und dann bleibt es nicht aus, dass man Webrecherchen macht oder auch mal auf einer Messe unterwegs ist.
Weil unsere Türen sind für alle offen, auch für die, die das noch gar nicht wissen. Deswegen gehen wir tatsächlich auch selber raus, auch wenn das eigentlich andersrum sein könnte. Ja? DIN ist ein Verein, ein e.V., wie jeder Verein hat auch DIN eine Satzung. Und seit 2012 steht da proaktives Normenvorantreiben drin. Das stand vor 2012 nicht drin, da durften wir nur reagieren. Das heißt, da mussten wir qua unserer Satzung warten, bis wir angerufen werden. Hören Sie mal, hier hat sich was geändert. Warum ändert sich die Norm nicht mit? Seid ihr alle doof oder was? Und dann sagen wir, ja, naja, schauen Sie, das können Sie selber machen, indem Sie sich in die Normung einbringen. So, was? Machen Sie das nicht? So, nein, wir sind nicht Ihre Normungsabgeordneten. Wir sind der runde Tisch, an dem Sie sich treffen können und so weiter. Inzwischen machen wir das eben aktiv, dass wir nach draußen gehen, weil das, was du am Anfang gesagt hast, dass du in deinem Studium jetzt nicht vollumfänglich über Normung aufgeklärt wurdest, das ist ja so mein großes Thema, ich auch nicht. Ich habe Maschinenbau studiert und bei uns an der TU Dresden gab es noch nicht mal die Möglichkeit, ein Semester lang uns was über Normung anzuhören. Das kam einfach nur gar nicht vor. Also klar haben wir mal nach Norm XY einen Zugversuch gemacht, aber niemand hat dazu gesagt, übrigens, meine Damen und Herren, das wird später Ihre Aufgabe sein, diese Dokumente aktuell zu halten, weil, Überraschung, das macht sich nicht von alleine und Sie werden diejenigen sein mit der entsprechenden Fachexpertise und deswegen werden Sie dann gebeten sein, da sich mit anderen Leuten derselben Fachexpertise zusammenzusetzen. Das kam nicht vor und es kommt wirklich flächendeckend nicht vor.
Ich glaube, die TU Berlin ist aufgrund der räumlichen Nähe da so ein ziemliches Einhorn mit dem.
Ja, das muss man leider so sagen. Das wäre nämlich sehr viel schöner, wenn das an jeder Hochschule selbstverständlich wäre, dass man über Normung auch etwas erfährt. Nicht Normen und Anwendung, das gibt's tatsächlich ab und zu mal. Gerade auch in themenspezifischeren Ausbildungen, dass man die wichtigsten Fachnormen lernt im Sinne von Lesen und Anwenden. Aber man lernt noch lange nicht, dass man sich selbst in den Erarbeitungsprozess von diesen Dokumenten mit einbringen könnte. Was extrem schade ist, denn Normung ist ein demokratischer Vorgang und wie immer, wenn es keiner weiß, funktioniert es nur so mittel. Es funktioniert dann halt nur für die, die es wissen. Und dann haben alle anderen das Gefühl, mir wird hier was vorgesetzt, die da oben entscheiden, keine Ahnung, wer auch immer. Weil, wenn man nicht weiß, dass man eingeladen ist, mitmachen könnte, fühlt man sich ausgeschlossen. Wenn das alles für euch neu ist, dann hört euch doch gerne den Vorgänger-Podcast an, der heißt Menschen sind keine Ameisen. Da erfahrt ihr alles, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Die Folgen sind auch alle viel kürzer, 12 kurze Folgen, jede so ungefähr 10 Minuten, tut gar nicht weh. Deswegen heißt der Ameisentalk Ameisentalk, damit ich immer mal wieder auf Menschen sind keine Ameisen eingehen kann.
Die Ameisen, ja. Wir mussten das alles lernen, wie wir uns organisieren.
Ja.
Und müssen es hart lernen, immer wieder. Und jetzt greife ich mal zum nächsten Stück Papier, weil wir die Begrifflichkeiten gerade hatten.
Federn, Begriffe.
Mhm. Das ist eine ISO-Norm mit der schönen Nummer 26909. Wie gesagt, die ist in der Schreibtischschublade aufgetaucht und ich habe sie mal mitgebracht.
Das ist ein Wörterbuch.
Das ist quasi ein Wörterbuch mit ganz vielen Bildern drin.
Ach.
Und das Ganze in dreisprachig, Deutsch, Englisch, Französisch, um eben die wichtigsten Begriffe zu federn, festzulegen und zu definieren, was ist. Und das ganze Ding hat knapp 120 Seiten in der Fassung von 2010.
Damit man über dasselbe spricht, wenn man dasselbe Wort sagt.
Genau. Und wie gesagt, mit schönen Bildern drin, das kann man also auch für das eine oder andere zum Nachschlagen, im Zweifel in der Ausbildung oder so, auch mal sich zu Rate ziehen. Also,
ja.
Oder die Fachbücher zitieren die Normen, ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt auch das Spannende, ne? Also bei ganz vielen Sachen ist so, was dann hinterher mit den Normen geschieht, wissen wir nicht, weil das ist auch tatsächlich nicht unsere Aufgabe. Da ist die Normungswelt auch international unterschiedlich aufgestellt. Also unsere britischen KollegInnen von BSI zum Beispiel, die zertifizieren. Das macht in Deutschland nicht DIN. Also DIN zertifiziert nicht. Wenn irgendwo nach DIN zertifiziert draufsteht, ist es nicht von DIN zertifiziert, sondern nach einer entsprechenden DIN-Norm. Und andere haben andere Aufgaben. Das ist unterschiedlich.
Ich weiß, dass die Normen teilweise auch als Importschranken verwendet werden. Das kommt immer mal vor, dass man so Auslegungsanfragen bekommt von irgendwelchen Herstellern von Produkt XY. Und ja, da liegt dann eine Kiste mit Produkten irgendwo an der Grenze und der Zoll fragt, ist das nach ISO? Und dann kriegt man irgendwie eine vage Beschreibung, auf welche Größe die eingehen wollen oder welche Größe das Problem sein könnte. Und dann kriegen wir die Anfrage, ob man das oder so auslegen könnte. Und dann geht man in die Normausschüsse, fragt danach, wie die Größe gemeint ist. Wenn Bilder nicht, also in den Zeichnungen nicht eindeutig sind oder noch irgendwie was drauf ist, was in der Norm nicht explizit beschrieben ist, dass das eben 2-3 Millimeter größer ist oder so, dann fragen die eben bei uns nach, ob die Deklaration trotzdem auf ISO lauten dürfte.
Mhm. Also man kann das natürlich von innen sagen als Export- oder Importschranke, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch von einer Seite ein Reinmogeln, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich den Standards entspreche, die in diesem Land gelten, aber ich exportiere es mal dahin, mal gucken, ob es denen auffällt.
Also das ist jetzt in dem Fall, war es glaube ich kein europäischer Markt, das war irgendwas Asiatisches. Mhm. Und die haben halt an der Grenze die Sache aufgehalten nach dem Motto, wenn es nicht nach ISO ist, dann geht's zurück.
Okay, da ist ein anderer Produktegrenzschutz als in Europa.
Ja, also was wir mit dem CE-Zeichen können, können die anderen auch. Nur ist es bei uns nicht so bekannt.
Oder für uns ist es nicht so bekannt. Wahrscheinlich, weil wir, auch da ist es ein System, das funktioniert. Warum sollte man sich damit beschäftigen?
Aber ja, deshalb mischen wir ja auch bei der internationalen Normung mit, damit wir da einen Einfluss drauf haben.
Na, das stimmt. Und damit es halt auch eine einheitliche Sprache wird, ne, damit der globale Markt funktioniert. Weil ich meine, so ein Stuhl ist ja dann schon auch in jedem Land relativ ähnlich in der Benutzung. Und da braucht man jetzt nicht für jeden Kulturkreis eigene Festigkeitsprüfungen, weil das sich jetzt nicht so krass unterscheidet. Und dann fängt es aber an, spannend zu werden bei ausgefalleneren Produkten oder Produkten mit mehr Hintertürchen. Ich denke da an die ganzen KI-Anwendungen. Da möchte man dann schon wissen, was die machen und wem die welche Daten senden und ob ich das sehe oder nicht. Das wäre dann schon spannend. Insofern, da ist schon viel los.
Ja, je aufwendiger das Produkt natürlich, desto aufwendiger ist auch die Festlegung von Begrenzungen oder von Größen für ein Produkt. Also wie gesagt, für die Federnorm hier mit der Mess- und Prüfgröße, das ist halt, da haben wir mehrere Teile gemacht für die unterschiedlichen Grundformen von Federn. Also die klassische zylindrische Schraubendruckfeder, die kennt jeder.
Aus der Matratze.
Aus der Matratze, aus dem Auto. Das sind allgemein bekannte Produkte. Dann der nächste Teil beschäftigte sich mit eben derselben Form, nur als Zugfeder. Mhm. Und das dritte waren Tellerfedern, glaube ich.
Wie heißen die kleinen Dinger, die man zum Beispiel in der Tastatur hat?
Das müssten auch Tellerfedern sein. Aber es gibt dann auch noch so Blattfedern und irgendwas. Also den Formen sind da genauso wenig Grenzen gesetzt wie den Materialien. Teilweise experimentiert man da mit Keramik und sowas. Das ist abgefahren. Also was alles federn kann, das ist, habe ich vorher auch nie drüber nachgedacht.
Und sag mal, wenn du so ein kleines bisschen schon wusstest, was dich bei Dean erwarten wird, hat dich trotzdem irgendwas überrascht?
Das Bewerbungsgespräch fand noch im alten Gebäude statt. Das wird bei dir ja ähnlich gewesen sein. Man kam hier rein und hat erstmal alle Klischees erfüllt gesehen mit staubigen Teppichen, dunklen Fluren, so Holztüren, Oberlichter. Man konnte nirgends reingucken und es gab ganz viele kleine Kämmerchen mit ganz viel Papier.
Ja, ich erinnere mich.
Also es war ein bisschen wie damals, als ich das erste Mal vor dem TU-Hauptgebäude stand und habe gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich hier so alt werde. Ich habe es auch sehr lange an der TU Berlin ausgehalten. Insofern, ja, also überrascht hat mich die Klischeetreue an der Stelle. Also so rein äußerlich. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich hier eine ganze Menge bewegt. Also draußen in der freien Wirtschaft, möchte ich es jetzt mal nennen, hat sich sicherlich auch einiges bewegt. Aber ich würde so weit gehen und sagen, hier hat sich mehr bewegt. Mhm. Weil das, was damals so ein bisschen an stehen gebliebener Zeit und konservierter Vergangenheit durch die Räume waberte, das hat sich doch inzwischen zu einem gewissen Vorlauf, finde ich, erweitert.
Du meinst, wir sind jetzt quasi...
Wir sind so ein bisschen, laufen wir, glaube ich, versuchen wir vor der Welle zu laufen. Mhm. Ja.
Und hatte deine Tätigkeit, hat die das gespiegelt? Also hat die dem entsprochen, diesem, wie hattest du das so wunderschön genannt?
Konservierte Vergangenheit.
Ja, genau.
ja und nein. Also ja, wir haben ein Regelwerk, an das wir uns auch halten wollen und müssen, einfach weil es unser Kern eigentlich ist. Aber umgekehrt hat man, sag ich mal, es fühlt sich nicht ganz so fremd an, wenn man in den Gremien erstmal eine Weile dabei ist, weil man ist durchaus, zumindest meiner Erfahrung jetzt der letzten 10 Jahre, ein gleichwertiger Gesprächspartner. Und Teil unserer Jobbeschreibung ist ja auch, dass wir so versuchen, Mittelwege zu finden und Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Meinungen. Ich denke, das rechnet man uns auch hoch an, wenn das eben gelingt.
Ja, das kriege ich auch mit, auch gerade im internationalen Vergleich, dass viele auch aus anderen Ländern das sehr angenehm bis luxuriös finden, wie intensiv sich Dean um das Projektmanagement der einzelnen Gremien und Dokumente kümmert und mit wie viel, ja, man kann schon sagen Herzblut, wir dabei sind, wirklich Streit zu schlichten, wirklich Mediation anzuwenden und wirklich nach Lösungen zu suchen und nicht einfach nur zu sagen, ja, wenn ihr halt euch nicht einigt, dann halt nicht.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Anspruch von Ihnen in der Besetzung der Stellen, weil man könnte hier auch x-beliebige, sag ich mal, Verwaltungsmitarbeiter hinsetzen und sagen, ihr macht jetzt Gremienarbeit. Die hätten gar nicht die Möglichkeit, in technischen Gremien Brücken in dem Maße zu bauen, wie es jetzt beispielsweise ein ausgebildeter Ingenieur hat oder Naturwissenschaftler, je nach Thematik, wo man, in welchem Bereich man ist, weil es einfach, ja, man ist Techniker oder auch Naturwissenschaftler und hat natürlich einen Einblick in die Materie. Man hat jetzt nicht den konkreten Bereich, kennt man nicht aus dem FF, aber
man kann schon helfen, Lösungen zu finden, ne? Das hatte ich auch. Also wir sind ja neutral, das heißt, wir werden nie in einem Ausschuss sagen, da muss an der Stelle eine 15 sein. Außer es ist Seite 15, aber sonst werden wir sowas nicht sagen. Aber so helfen, so hier, was ist hier auf der einen Seite der Pain, was auf der anderen Seite der Pain und könnte man sich vielleicht folgende Richtung vorstellen. Sowas kann dann durchaus von unserer Seite kommen und damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, als ich damals den Spec betreut habe.
Ja, wir sind ja auch nicht die den ersten Aufschlag machen für eine Lösung, sondern man hört sich ja erst die Lösung an, die einzelnen Parteien haben wollen und spekuliert dann auf eine Mitte. Also wenn die einen das geben und die anderen das, dann könnte man sich da und da treffen. Mhm. Und da ist häufig, wenn man jetzt auch im konkreten Formulierungszusammenhang ist, sag ich mal, gibt uns die Tastatur eine Möglichkeit, Dinge zu äußern, ohne sie zu sagen. dass man das schon mal an die Wand wirft, so zwei, drei Sätze, wie sie mal von der einen, mal von der anderen Seite so oder so ähnlich kamen, dass man das vorne anschreibt und dann fängt der Erste irgendwo hinten im Raum an zu nicken und alle anderen gucken dann auch und dann ist die Diskussion relativ schnell lösbar in vielen Fällen.
Ja, wir sind also quasi so das bisschen drüber schwebende Gedächtnis von so einem Gremium, während sich die Leute auf ihre eigene Expertise konzentrieren und in ihrer eigenen Expertise formulieren, sitzen wir ja ohne dieses Drinstecken dabei und können quasi so ein kleines bisschen übergeordnet Formulierungshilfen anbieten. Und das ist erstaunlich erfolgreich.
Ja, und vor allen Dingen hat man dann die Möglichkeit, was zu formulieren, nicht am Ende einer Diskussion, dass man sich fragend anguckt nach dem Motto, wir hatten doch gerade was, wie hieß denn das nochmal? Hier der Satz von ihm und der Satz von ihm oder von ihr, das...
Genau, das kommt nie wieder.
Aber das habe ich auch lernen müssen zwischenzeitlich, weil häufig, wenn man dann da sitzt und nur die Diskussion laufen lässt, dann ist man selber zu weit davon weg, um dann den Faden nochmal zu finden. Also, wie gesagt, man muss Teil der Diskussion sein und sein wollen. Und ich bin nicht nur der Berichtsschreiber. Mhm. Also in der Rolle sehe ich mich auch nicht.
Ja, spannend. So kann man ja auch sich wirklich vorstellen, dass das Begleiten einer Sitzung auch wirklich was Spannendes ist. Dass man da nicht nur daneben sitzt und wartet, bis sie endlich fertig sind mit ihren 95 Beschlüssen, sondern dass man da wirklich aktiv die Diskussion unterstützt.
Aktives Zuhören und an den richtigen Stellen. Mhm. Also ich meine, ich bin jetzt da nicht der 22. Experte am Tisch, sondern ich bin derjenige, der auch ein bisschen die Aufsicht über die Diskussion hat. Es ist ja ein geschlossener Kreis und hat somit einen wettbewerbsrechtlichen Verdacht eigentlich immer drauf. Deshalb lesen wir am Anfang auch die Compliance-Dinge vor. Und deshalb, wie gesagt, ich bin Teil der Diskussion, aber ich muss halt auch ein Auge auf das ganze Thema haben und eben auch Formulierungen, die nicht gehen in Normen. Da muss ich halt auch immer gleich die rote Karte hochhalten.
So eine typische Evaluationsfrage ist ja, würden Sie Ihren Freunden empfehlen, dasselbe Produkt zu benutzen? Würdest du Leuten empfehlen, bei Dean zu arbeiten? Und wenn ja, welche Art von Leuten würdest du es empfehlen?
Drehen wir die Frage mal um. Ich glaube, ich würde es heute nochmal machen.
Okay.
Ich habe schon von vielen gehört, dass ich da, wo ich bin, nach dem Motto, es hätte für dich erfunden werden können. Weil man muss halt auch genau sein, ne? Und vieles ist halt so Wortklauberei und es macht Spaß, sowas zu tun. Hast du schon Freunde hierher geholt?
Also ich habe schon Freunden davon erzählt, dass man hier arbeiten kann und dass es hier spannende Tätigkeiten gibt. Bei einer Person ist es mir gelungen, dass sie tatsächlich bei Dean angefangen hat. Bei den anderen Personen noch nicht, weil bei meiner besten Freundin hoffe ich drauf, dass sie mal irgendwann nach Berlin ziehen möchte und sich dann hier bewerben würde. Aber ich glaube, es zieht sie innerlich in andere Ecken von Deutschland. Deswegen würde sie, glaube ich, nicht zu Dean kommen und sich dort eben vor Ort was suchen. Aber ja, ich erzähle auch gerne von meinem Job und ich finde es vor allen Dingen auch so spannend, wie super vielfältig man hier tätig sein kann. Also ich hatte ja kürzlich Miriam und Yvonne von der Redaktion. Das ist ja ein Job, bei dem man sozusagen gar keinen Außenkontakt hat und einen sehr geschlossenen Kreis hat, so sehr geschützter Rahmen, wo man also eher introvertierte Menschen hat, die sich dort sehr gut aufgehoben fühlen. Dann gibt's so ein Zwischending wie das, was jetzt du machst, dass du einen Ausschuss oder viele Ausschüsse betreust und manchmal auch die Aufgabe hast, rauszugehen und eben finde mal ExpertInnen hierfür. Das ist ja dann was, das muss man ja können, rausgehen und Leute anquatschen und sagen, übrigens, ich habe hier was für dich. Nicht weglaufen, das heißt Normung, aber ich erkläre dir, dass es spannend ist und dass es für dich auch gut sein könnte. Und dann gibt's halt Leute wie mich, die jetzt nicht nur Maschinenbauerin sind, sondern halt auch noch was Extrovertiertes davor gemacht haben. Also es gibt nicht viele ehemalige SchauspielerInnen bei Dean, aber ich brauche, dass ich mit Leuten zu tun haben kann. Und ich kann dann doch für Maschinenbauer relativ gut rausgehen und Vorträge halten und auf Leute zugehen. Und wenn man mich jetzt ins stille Kämmerlein sperren würde, das hatte ich ja nach dem Studium erstmal gemacht, als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Option auf Promovieren, das geht nicht. Das ist keine artgerechte Haltung für mich. Die kann ich nicht. Ich muss mit Menschen zu tun haben können. Und dann gibt's natürlich die JuristInnen bei uns. Dann gibt's natürlich HR und diese ganzen Stellen gibt's natürlich auch. Und das ist schon extrem vielfältig, was dieser eine Laden hier hat an stellen.
Ja gut, ich meine, ab einer gewissen Größe ist, glaube ich, ein HR in jeder Firma zu finden.
Aber bei denen erwartet man es nicht. Oder mir ging es zumindest so.
Dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Kollegen vom FM. Sobald man irgendwo ein Gebäude hat, hat man irgendwie auch jemanden, der sich damit befasst, dass die Dinge laufen. Und ja, aber Projektmanagement in der Normung ist, glaube ich, ein ziemliches
Unikat.
Unikat. Ja,
das stimmt. Wobei das gar nicht so selten ist in der Welt da draußen. Also viele größere Unternehmen haben ihre eigene Werksnormung, haben natürlich eine Schnittstelle zur Normung, weil natürlich je nachdem, was man so herstellt oder welche Services man anbietet, ist das ein oder andere nach Norm. Das heißt, das muss auch irgendwie der Kontakt gehalten werden. Wenn man sich nicht aktiv selber in der Normung beteiligt, muss man trotzdem auf dem Laufenden bleiben und die eingehenden zum Thema passenden Normen auch verstehen können und verstehen, welche Abteilung in meinem Unternehmen braucht welchen Teil der Norm, in welchem Zustand, auf dem Schreibtisch, an der Werkbank, wo auch immer. Und das ist auch ein Aufwand.
Das ist ein Aufwand, der ist aber häufig, sage ich mal, nicht in einer Normungsabteilung gebündelt, sondern bei QM irgendwie angehängt.
Auch das.
Eine Normungsabteilung ist häufiger, sage ich mal, gebündelt mit sonstigen Verbandstätigkeiten, dass man irgendwo lobbyiert. Das sind häufig die Menschen, die dann auch bei uns in die Gremien kommen und, sag ich mal, eine Firmenmeinung vertreten in dieser oder jener Sache.
Ja.
Sind häufig nicht diejenigen, die die technischen Inputs liefern, sondern das sind dann häufig solche auch Spinnen in ihrem Netz, die dann von den Firmen wirklich zur Gremienarbeit abgestellt werden und sich selbst erstmal rückversichern müssen, ob sie dieses oder jenes mittragen können.
Und das ist dann auch genau der Grund, weswegen man zum Beispiel eine Einladung zur Sitzung mit Tagesordnung so und so viel vor der Sitzung verteilen muss, weil man tatsächlich vielleicht dort Leute sitzen hat, die selber gar nicht die Fachexpertise haben, sondern sich erstmal bei ihren Leuten, die sie vertreten, die Fachexpertise einholen müssen und dafür brauchen sie Zeit.
Und genau.
Das muss ermöglicht werden.
Und so ein Normmanuskript liest man auch nicht mal eben so zwischen Tür und Angel.
Und auch nicht am Strandurlaub.
Und deshalb, wenn das dann auch noch durch verschiedene Hände muss, dann brauchst du entsprechend Vorlauf.
Ja, dafür kann man dann davon ausgehen, dass das Ergebnis wirklich durch alle Köpfe mal durchgegangen ist, von denen, die da behaupten, drin beteiligt gewesen zu sein. Und dann ist entsprechend der Rückhalt groß.
Unsere stete Hoffnung.
Ja, klappt an so vielen Punkten richtig gut. Wir sehen natürlich immer nur da, wo es nicht klappt. Klar, natürlich ist es immer das auffällig, was halt nicht klappt. Und dann vergisst man alles andere, was ja gut klappt.
Ja, also da kommt aber auch der Ingenieur durch. Wir sehen immer nur Probleme und wo wir was ändern können. Das, was alles funktioniert, das interessiert ja keinen. Also da brauchen wir kein Augenmerk drauf legen.
Sehr schön positiv ausgedrückt.
Ja.
Und dann hast du noch eine andere Art von Publikation dabei, ein Taschenbuch. Was ist das denn?
Ein DIN-Taschenbuch. Wir sagten ja schon Bereitstellung an der richtigen Stelle, in der richtigen Format. Das ist was gerne an Werkbänken zum Beispiel liegt. Ein DIN-Taschenbuch ist im Grunde eine Normensammlung für einen spezifischen Bereich. In dem Fall die Schraubwerkzeuge, für die ich auch einige Jahre tätig war. Das geht los bei irgendwelchen Schraubenschlüsseln tatsächlich, aber auch so Verbindungselemente zwischen verschiedenen Teilen, damit man sich ein Schraubwerkzeug zusammenbauen kann. Vom Antrieb bis zum Abtrieb. Drehmomentschlüssel, sowas alles ist da drin. Hakenschlüssel für Rohrverbindungen, Schlüssel, mit denen man die Scheibe am Trennschleifer festzieht. Sind alles verschiedene Betätigungsformen. Liegt alles hier in dem DIN-Taschenbuch drin, damit es eben an der Werkbank mit öligen Fingern auch mal fix zum Nachschlagen da ist.
Genau, mit denen man nicht auf dem Touchpad rumtouchen möchte. Spannend. Ich würde jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Jetzt, wenn man jetzt das Ganze nach vorne schaut, glaubst du, du bist in 10 Jahren immer noch hier? Hättest du Bock drauf?
Ich gehe davon aus, weil ich glaube, ich inzwischen nichts anderes mehr kann. Aber ja doch, ich bin zuversichtlich, dass sich hier in den nächsten Jahren auch noch ein paar Änderungen, paar spannende Änderungen ergeben. Und würde die Reise gerne mitmachen. Also beziehungsweise mitgestalten, weil ich halte den Job nicht für unwichtig.
Ja, tatsächlich geht es mir auch so. Ja.
Ja, weil wir haben Gestaltungsmöglichkeiten, die man, glaube ich, dem Job nicht unbedingt ansieht. Wir haben Möglichkeiten, Dinge kennenzulernen. Ich habe mich vorher nie mit Brandmeldeanlagen beschäftigt. Ich habe mich auch nie mit Rauchwarnmeldern beschäftigt, privat. Kriege ich alles im Job serviert und auch die Diskussionen und Komplikationen dazu. Und finde ich spannend. Ich glaube, vielseitig interessiert ist eine Grundvoraussetzung für Spaß an diesem Job.
Das finde ich extrem spannend, dass du das sagst. Ich höre das auch ganz oft von vielen KollegInnen und mir selber geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier auch an wirklich einer guten Stelle, denn hier kann man etwas, ja, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, was unsere Gesellschaft zu verlernen scheint, nämlich so miteinander zu reden, dass man sich verstehen möchte. Also man redet, um verstanden zu werden, und man hört zu, um zu verstehen, und man geht gemeinsam auf die Suche nach Gemeinsamkeiten, nicht nach Trennendem. Und über diesen Konsens, den wir ja leben, ist die Suche nach Gemeinsamkeit eine existenzielle, sage ich jetzt mal, und ist auch nicht annähernd so erzwungen, wie das jetzt vielleicht klingt. Wir haben ja dieses Wort Konsens basiert. Konsens ist, kennen wir hauptsächlich aus anderen Zusammenhängen, und da bedeutet es ja im Wesentlichen, eine Idee ist so lange klein gehackt worden, bis am Schluss nichts mehr davon übrig ist. Aber in der Normung ist Konsens wirklich ein anderer Vorgang, weil da sitzen die Leute zusammen, die sich mit der Sache, um die es geht, auskennen oder zumindest die Leute vertreten, die sich damit auskennen, wenn das, wie du es eben beschrieben hast, jemand ist aus einer übergeordneten Position. Das heißt, man kann Gemeinsamkeiten finden, weil man einfach von der Materie genug Ahnung hat. Und man kann auch herausfinden, man kann in so einer Diskussion sitzen und sagen, wenn ihr das braucht, weil sonst geht dies und jenes kaputt. Dann kann ich mal überlegen, wir könnten das ein bisschen ändern, das, was wir bisher immer so und so machen. Und dann kommen wir euch entgegen. Und auf diese Weise findet man auch oft erstaunlich breiten Common Ground.
Also ein konkretes Gremium hat mir das wirklich mal explizit gespiegelt. Da war so, die Hälfte war so für Normung, die andere Hälfte war so, wir gucken mal, was das hier werden soll und versuchen das Schlimmste zu verhindern. Und das war ein vollbesetztes Gremium. Wir haben sogar am Anfang mehr Stühle noch in den Raum gestellt nach dem Motto, fangen wir mal mehr an, wird eh weniger. Und die waren nach den 3 Jahren, die wir für den ersten Aufschlag der Norm gebraucht haben, haben sie wirklich zueinander gefunden. Mhm. Die waren, am Ende war das ein Gremium, und die haben gemeinsam an einer Norm gefeilt, und selbst diejenigen, die vorher so haben gesagt, es war spannend zu sehen, was für viele Meinungen am Tisch sitzen und wie viele Perspektiven man auf dieses eine Thema haben kann. Und man hat ein Verständnis füreinander entwickelt, und es war gar nicht so ein Kuhhandel nach dem Motto, ich gebe dir das, dann kommst du mir da entgegen, sondern das hat sich quasi von selbst ergeben, was eine sinnvolle Lösung für den Gesamtprozess ist. Mhm. Weil man guckt gemeinsam aus den verschiedenen Ecken auf dasselbe Thema und versucht es ja zu optimieren. Und ich glaube, da spielt gar nicht so sehr eine Rolle, ob es das eigene Optimieren ist, sondern etwas in den Gesamtkontext zu optimieren, ist das Ziel dann, und nicht so sehr die einzelne Perspektive.
Das hast du jetzt wirklich wunderschön zusammengefasst, was kann genau mir die Energie gibt, jeden Tag neu rauszugehen und Vorlesungen zu halten oder zu Konferenzen einzuladen oder diesen Podcast zu machen, und eben dieses, was ist Normung eigentlich? Was ist dieses Miteinanderreden? Und wie sehr würde es uns als Gesellschaft helfen, wenn wir das wieder mehr lernen würden, das nach vorne zu stellen? Weil ich finde das ganz, ganz schade zu sehen, dass so viele Diskussionen, die halt so präsent sind, ne, aus dem Fernsehen und so, die basieren ja dann doch irgendwie darauf, dass man sich gegenseitig anpöbelt. Dann gibt es irgendwie eine Abstimmung, der eine gewinnt, der andere verliert, und der Verlierer geht dann in die Talkshow und pöbelt weiter. Und das ist keine Diskussionskultur. Das ist eine zerreißende, kaputtmachende Kultur. Und ich glaube wirklich daran, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir das mehr lernen würden und auch üben, nicht nur einmal davon gehört haben, sondern es tatsächlich anwenden. Also ich finde das ganz toll, dass wir in der Schule die demokratischen Prozesse lernen, indem wir Klassensprecher wählen, Schülersprecher, keine Ahnung, diese ganzen Vertretungsstrukturen. Das ist ja ein merkwürdiger Vorgang, dass man für eine Gruppe spricht und nicht nur für sich selbst. Und andersrum ist es ein komischer Vorgang, dass man eben nicht für sich selbst spricht, sondern so einer Vertretungsperson das Sprechen überlässt. Das muss man üben, und das ist richtig so. Und was halt noch fehlt, ist, dass man dieses, okay, jetzt mal nicht, was wollen wir, was wollen wir nicht, sondern was sind die Basiskriterien, auf die wir uns alle einigen können, die uns wichtig sind? Also quasi diese Normungsfrage. Das kommt ja leider gar nicht vor. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr vorkommt, weil, wie gesagt, ich glaube, es würde uns allen gut tun, diese Kultur zu lernen.
Du wirst lachen. Ich war letzte Woche in der Kommunalpolitik unterwegs, einfach mal aus Interesse, zu so einer Sitzung von einem Gemeindeentwicklungsausschuss zum Thema Bauturbo, ob der zum Tragen kommt in der Gemeinde oder nicht. Und ich saß da und dachte, ist ja fast wie bei uns. Schön. Nur, dass die verschiedene Parteischilder vor der Nase haben, aha, und sich um eine Beschlussvorlage und irgendwelche Formulierungen da drin kloppen. Die Sache war, glaube ich, relativ klar. Es ging da nur noch um Formulierungen. Wie kann was ausgelegt werden? Da kam dann eine juristische Perspektive drauf und dann wieder, dann könnte Folgendes aber ausgeschlossen sein. Es war wie bei der Normungssitzung, nur mit Parteischildern vor der Nase und es ging da um eine Sache und nicht um sich das gegenseitig bei der Talkshow irgendwas über den Kopf zu schütten.
Das heißt, wir bräuchten mehr Kommunalpolitik in den Talkshows.
Vielleicht das, aber vielleicht, selbst wenn ihr da draußen nicht die Möglichkeit habt, unbedingt ein Thema in der Normung zu finden, guckt euch doch mal die Kommunalpolitik an. Da kann man das vielleicht auch machen.
Fantastisches Schlusswort. Das ist ein wirklich tolles Schlusswort. Das heißt im Wesentlichen, unser Land ist das, was ihr draus macht, also was wir alle gemeinsam draus machen. Und lasst uns das aktiv gestalten und nicht abwarten, bis irgendjemand was macht, was wir dann doch nur blöd finden. Greift es euch. Danke, lieber Benjamin, dass du zu dieser Sonderfolge Lust hattest.
Danke, dass ich da sein durfte, Emily. Es war spannend.
In 10 Jahren treffen wir uns wieder zum 20-Jährigen.
Können wir machen.
Super.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.